Hallo und herzlich willkommen zu Im Kreis gedacht, dem Podcast für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Hier dreht sich alles um grüne Ideen und nachhaltige Strategien, wie Unternehmen einen positiven Einfluss auf die Welt ausüben können. Ich bin Laura Grotenrath, Host dieses Podcasts und selbstständige Nachhaltigkeitsberaterin. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und los geht's mit der heutigen Folge. Heute habe ich Pia Weißenfeld zu Besuch. Pia ist unter anderem Grafikdesignerin, aber stell dich doch mal selber vor.
Ja, hallo. Schön erstmal, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Pia. Ich arbeite als ökosoziale Grafikdesignerin, arbeite also nachhaltig und wertebasiert bei meinen Aufträgen und beschäftige mich aber neuerdings auch mit der systemischen Transformation der Kreativbranche und arbeite dafür Workshops und verschiedene Angebote aus, arbeite auch in der Lehre, Beratung, Vorträge und so weiter. Und genau, ja, Grafikdesign und systemische Transformation sind so meine Hauptthemen.
Ja, mega spannend. Pia und ich kennen uns ganz ursprünglich aus dem Zero-Waste-Kontext. Das ist schon eine Weile her. Und ich bin wieder auf Pia gekommen als Podcast-Gästin, weil Pia ein Buch geschrieben hat über nachhaltiges Grafikdesign. Erzähl doch mal, Pia, welche Rolle spielt deiner Meinung nach nachhaltiges Grafikdesign in der heutigen Zeit so ganz allgemein? Und wie bist du auf diese Buchidee überhaupt gekommen?
Ja, also ich glaube zum einen, was die Rolle von Nachhaltigkeit im Design betrifft, denkt man bei Grafikdesign immer nicht so schnell daran, dass man da irgendwie auch das irgendwie bedenken sollte, dass es da nachhaltige Aspekte gibt. Es gibt auch viele GrafikdesignerInnen, die dann erstmal gar nicht wissen, was jetzt überhaupt Nachhaltigkeit in ihrem Beruf zu suchen hat. Und ist natürlich, um Greenwashing zu betreiben, ein sehr relevanter Faktor, aber auch was einfach die Produktion insgesamt betrifft und wie man arbeitet, mit welchen Werten man arbeitet, also nicht nur ökologische Aspekte, sondern auch wirklich soziale und natürlich auch ökonomische Aspekte, die eine Rolle spielen. Wie es bei mir zu dem Buch und zu dem Thema und meiner Motivation kam, ist, dass ich mich mit dem Thema direkt auch selbstständig gemacht habe und das also einfach meine ganze Arbeit war schon von vornherein darauf ausgerichtet und mir war es immer wichtig, nicht Wissen einfach nur für mich zu behalten und mir zu denken, ah, ich habe mir das jetzt erarbeitet und alle anderen sind jetzt Konkurrenz, die das machen wollen, sondern mir war das immer wichtig, mein Wissen und meine Erkenntnisse auch mit Leuten zu teilen, weil es halt vor allem vor einigen Jahren noch schwierig war, gesammelt Informationen zu finden. Und dann hatte ich ursprünglich mal ein E-Book geschrieben über nachhaltiges Grafikdesign auch, was natürlich noch sehr viel reduzierter war. Und was auch dem Anliegen quasi gerecht wurde, mein Wissen zu teilen. Und dann vor ja knapp anderthalb Jahren ungefähr kam dann die Anfrage vom Verlag, die halt sich zu dem Thema auch ja positionieren wollten beziehungsweise über das Thema berichten wollten und hatten mich dann gefragt, ob ich dieses Buch schreiben kann oder möchte. Und ich hatte natürlich große Lust darauf und genau, bin dann auch meinem Anliegen, mein Wissen zu teilen, noch viel mehr oder war in der Lage, dem noch viel mehr nachzukommen, weil ich natürlich in so ein Buch noch mal viel mehr reinschreiben konnte und wirklich eigentlich so alles, was irgendwie, wo ich denke, dieses Grafikdesign betrifft, dann irgendwie vermitteln konnte und dass es jetzt so dieses eine Nachschlagwerk gibt, wo ich sagen kann, okay, hier ist all mein Wissen, ich teile das mit euch und genau, das ist so der Hintergrund oder meine Idee auch oder der Werdegang zu dem Buch.
Ja, ich empfehle dein Buch auch immer ganz fleißig allen GrafikdesignerInnen, die ich so treffe, weiter und sag mal, hier holt euch das und stellt euch das ins Büro, damit alle fleißig lesen können. Was ich in letzter Zeit, das ist in den vergangenen Podcast-Folgen auch immer schon mal ein Thema gewesen, super interessant finde, ist dieses Thema, dass man Nachhaltigkeit ja gar nicht zwangsläufig als ich bin jetzt NachhaltigkeitsberaterIn denken muss, sondern dass du Nachhaltigkeit einfach in deine Spezialfähigkeit, in deine Profession total gut reinbringen kannst. Und dein Buch betont ja auch die Verantwortung von DesignerInnen, unsere Welt mitzugestalten. Wie können denn DesignerInnen diese Verantwortung auch in die Praxis tragen und durch ihre Arbeit ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen?
Ja, also was ich da immer sage oder rate, ist erstmal gar nicht so unbedingt das Wie, sondern dass man sich vor allem auch über das Warum Gedanken macht. Das heißt, wenn ich wirklich eine sehr intrinsische Überzeugung habe, dass ich das für wichtig empfinde, nachhaltiger zu leben, nachhaltiger zu arbeiten, etwas zu ändern, ist das, glaube ich, schon die halbe Miete, weil sich daraus schon sehr viel ableitet, als wenn das so eher sowas von außen ist und man so extrinsisch motiviert ist und denkt, ah ja, man muss das jetzt und es ist irgendwie Trend und so weiter. Also ich denke, dass das schon sehr viel ausmacht, an der eigenen Überzeugung auch einfach zu arbeiten, weil sich da, wie gesagt, sehr viel von ableitet. Ja, wenn man dann halt das Warum kennt, dann ist, wie gesagt, relativ viel Wie schon klar, und dann kann man halt einfach nach und nach gucken, wie man die Sachen einfach irgendwie einbauen kann und auch einfach gucken, was das so für Baustellen sind. Und genau, kann dann einfach schauen, wo kenne ich mich aus, wo muss ich selber vielleicht noch Wissen aufbauen, und genau.
Was sind denn ganz konkrete Sachen, die DesignerInnen tun können in ihrem Gestaltungsprozess? Was sind Prozesse, die sie bedenken können, die sie etablieren können, um das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren in ihre Arbeit?
Ja, das ist auf jeden Fall eine total wichtige Frage, die sich ganz viele schon von vornherein stellen sollten, gerade auch was das Thema Prozess betrifft. Auch unabhängig von Nachhaltigkeit begegne ich dem sehr viel, dass allgemein DesignerInnen, nicht nur im Grafikdesign, sondern auch in anderen Bereichen, sich den kompletten Designprozess gar nicht so sehr verinnerlichen. Also dass man nicht sofort nach der Aufgabenstellung bei der Gestaltung anfängt, sondern dass eben auch noch andere Prozessschritte vorwegkommen. Das heißt, einmal sich wirklich im Klaren sein, was ein Designprozess wirklich bedeutet und wo man, also welche Prozessschritte es gibt. Und dann ist es wirklich sehr hilfreich, sich in all diesen Prozessschritten klar zu machen oder auch für sich selber und auch gemeinsam mit KundInnen festzulegen, wo ich Nachhaltigkeit etablieren kann, wo sie wie thematisiert werden muss. Und dass man, also ich sage immer, das nenne mal das Beispiel, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Printprodukt für einen Kunden oder eine Kundin gestalte und es kommt dann irgendwann zum Druck und dann hat man alles gestaltet und alles fertig. Und dann stelle ich die Druckanfrage und erst dann mache ich mir Gedanken über Recyclingpapier. Und dann hole ich vielleicht noch Angebote ein, und dann hat man Angebot für Frischfaser, ein Angebot für Recyclingpapier, weil man halt mit dem Kunden oder der Kundin davor nicht so genau drüber gesprochen hat. Dann hört man beides ein, dann ist das Recyclingpapier irgendwie vielleicht ein bisschen teurer. Dann wird das nicht genommen, weil man da halt vorne nicht drüber gesprochen hat, und man ist am Ende vielleicht unzufrieden, weil man das Projekt nicht ganz so nachhaltig umsetzen konnte, weil man eben nicht dazu überzeugen konnte, Recyclingpapier zu nutzen. Und da finde ich einfach wichtig, oder daran sieht man, wie wichtig es ist, einfach schon früh im Designprozess gewisse Sachen zu thematisieren. Also ich gehe sogar so weit, dass man schon in der Angebotsphase gewisse Punkte der Nachhaltigkeit schon besprechen kann, dass man einfach sagt, okay, wir haben gewisse Werte, auf die wir uns einigen können. Es gibt vielleicht so ein paar Stellschrauben, die können wir vielleicht sogar auch schon vertraglich festhalten. Ob das jetzt ist die Verwendung von Recyclingpapier oder eine bestimmte Druckerei oder gewisse Labels. Also es kommt dann natürlich darauf an, wie intensiv man da einsteigen will. Aber das ist wirklich die halbe Miete, Nachhaltigkeit schon wirklich ganz früh im Designprozess zu thematisieren mit KundInnen. Und auch das richtig zu moderieren, also dass man auch immer wieder sagt, wo man da irgendwie steht und was jetzt gerade irgendwie wichtig ist, und dass aber vor allem auch erstmal selber klar ist, wann halt Nachhaltigkeit in welchem Designschritt im Designprozess ansteht. Und genau, und das dann halt auch immer wieder zu evaluieren von Auftrag zu Auftrag und immer wieder zu gucken, wo gibt es halt irgendwie Stolpersteine, wo muss man was verbessern, und dass ich das halt einfach immer mehr verstetigt und wie die klassischen Design-Arbeitsschritte genauso eine Selbstverständlichkeit im Designprozess wird. Und von da aus leitet sich dann wiederum auch relativ viel ab. Also wenn man dann sagt, okay, in der Recherchephase, da muss ich erstmal gucken, welche Labels braucht man vielleicht, welche Materialien setzen wir ein, welche Labels sind vertrauenswürdig, wenn man sich vielleicht gerade erst anfängt, damit auseinanderzusetzen, welche Druckerei ist wirklich vertrauenswürdig. Und diese ganzen Sachen kann man natürlich, wenn man einmal Labels recherchiert hat und einmal weiß, wie stehen, dann hat man das auch für die nächsten Prozesse. Aber dass man sich eben genau über solche Sachen schon früh Gedanken macht und halt nicht erst dann, wenn es gerade ansteht, sondern so ein bisschen vorausschauend einfach am Designprozess arbeiten. Und da bin ich einfach der Meinung, dass da schon relativ viel, man sich relativ viel Diskutiererei oder auch Ungemütlichkeit oder Unzufriedenheit auf irgendeiner Seite in Bezug auf Nachhaltigkeit einfach schon ersparen kann, wenn das einfach so sich in den Prozess eingliedert und dann einfach flüssig läuft und man nicht so von einem ins nächste stolpert und da gar nichts zu planen hat.
Ja, also einen stringenten Plan zu haben, der Nachhaltigkeit einfach in ganz vielen Facetten ja auch mitdenkt, klingt sehr schlüssig und logisch. Und du hast es gerade schon anklingen lassen, es gibt ja viel mehr als Printprodukte, also dieses klassische, ich mache dir einen Flyer oder eine Visitenkarte, sondern es können auch digitale Produkte gestaltet werden, es können auch ganz andere Materialien gestaltet und dann bedruckt oder auch nicht bedruckt, in welchen, da kenne ich mich gar nicht mit der Methodik aus, werden. Aber so ganz grundsätzlich, welche Aspekte können denn GrafikdesignerInnen bei der Entscheidung zwischen digitalen versus gedruckten Medien oder auch in der Gestaltung verschiedener Medien im Hinblick auf Nachhaltigkeit berücksichtigen? Du hast gerade über Recyclingmaterialien und Label gesprochen. Gibt es noch was, was man bedenken kann?
Ja, also erstmal ganz grundsätzlich macht es sich im Gestaltungsprozess, egal welches Medium, macht es total viel Sinn, sich auch nochmal darüber Gedanken zu machen, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Also, dass sich jetzt das nachhaltig nicht nur ökologisch bedeutet, sondern halt eben diese drei klassischen Dimensionen, ökologisch, sozial und ökonomisch. Und da ist es halt auch so, dass es Selbst wenn irgendwas super ökologisch produziert ist, es halt niemanden etwas bringt, wenn das Produkt nicht ästhetisch ansprechend ist und nicht die Zielgruppe erreicht. Dann hätte man es auch gleich lassen können, dann braucht man es halt nicht produzieren. Dann ist auch egal, wie ökologisch es produziert wurde, wenn es einfach im Müll landet oder überproduziert ist dadurch und niemanden erreicht, dann bringt es halt auch nichts. Das heißt, die Gestaltungsebene ist auf jeden Fall eine total relevante Ebene und die darf man auch nicht so jetzt unter den Scheffel des Ökologischen stellen. Und genau, aber man muss sich halt über die Balance dieser drei Ebenen auch im Gestaltungsprozess Gedanken machen und natürlich auch in der Zusammenarbeit mit KundInnen. Und dann, ja, dann, wenn ist natürlich die Recyclingfähigkeit, beziehungsweise bei Printprodukten, was ich immer versuche zu verinnerlichen, ist einerseits, dass das Material, was reingeht, natürlich im Sinne der Lieferkette nachhaltig sein sollte und recyceltes Material, gelabelt, dass man die Herkunft kennt und so weiter. Aber eben auch, wie sich dieses Produkt durch den Gestaltungsprozess und durch die Produktion, also wie das Papier sich durch die Produktion verändert. Das heißt, ich kann als Designerin kann total gutes, nachhaltiges Ausgangsmaterial nutzen, aber habe dann durch Produktionsschritte, für die ich mich entschieden habe, zum Beispiel gewisse Veredelungen, wenn zum Beispiel so ein Goldlack irgendwo noch drauf ist oder irgendwas schimmert und glänzt, habe am Ende dafür gesorgt, dass dieses Papier, wenn es dann im Altpapier landet, nicht mehr richtig recycelt werden kann. Das heißt, ich habe durch die Designentscheidung dazu geführt, dass diese Fasern nicht mehr im Prozess bleiben können, also dass es nicht mehr wirklich kreislauffähig ist. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch intensiv mit Materialien und Veredelung und so weiter auseinanderzusetzen, was jetzt Print betrifft. Im Digitalen ist es dann natürlich noch mal ein bisschen anders. Da geht es dann natürlich auch um Ressourcen, aber das ist dann eher so Performance-Ladezeiten orientiert. Im Digitalen ist es relativ einfach. Es muss halt eine gute Performance haben und umso schneller es lädt, umso weniger Energie verbraucht es im Rechenzentrum und so weiter. Also es ist so relativ einfach, so auf ein, zwei Schlagworte runterzubrechen. Und genau, und dann bei allen Medien, egal was es ist, ob es Print ist, ob es digital ist, ob man einen Giveaway hat, ob man einen Messestand macht, was auch immer, ist, dass man immer sich über Langlebigkeit auch Gedanken macht, über die Zielgruppe, dass man nicht so auf Masse irgendwas macht. Klassisches Werbeprospekte im Briefkasten, die natürlich total auf Masse ausgerichtet sind, oder Waren, die werden ja auch immer weniger. Genau, dass man sich da halt wirklich über zielgruppenorientierte Gestaltung und Produktion Gedanken macht. Und genau, wenn man da dann zum Beispiel auch mehr Kosten auch zustößt, kann man dann wiederum gucken, okay, wenn wir unsere Zielgruppe besser kennen, können wir vielleicht auch enger produzieren und zielgerichteter produzieren und haben dann wiederum vielleicht mehr Budget, um Nachhaltigkeit finanzieren zu können und so weiter. Genau, also dass man so Sachen, auf die man dann auch so dann stößt und die dann so alle auf einen zukommen, aber genau, also über Nachhaltigkeit insgesamt Gedanken machen und dann wirklich zielgruppenorientiert und ressourcenorientiert dann gestalten. Genau.
Du machst deiner Bezeichnung als ökosoziale Grafikdesignerin auf jeden Fall alle Ehre, weil ich merke gerade, also mir war das schon grob bewusst, aber jetzt nochmal mehr durch den Austausch mit dir. Das ist einfach nochmal eine komplett nicht alleinstehende, aber komplementäre Zusatzqualifikation, einfach dieses ganze Nachhaltigkeitsfachwissen auch zum Thema Drucken und Speichern und Design zu haben und das einfach auch mitzudenken. Wie
Ja.
sind denn deine Erfahrungen, wenn du mit KundInnen zu tun hast und du sagst, du ganz ehrlich, das, was du dir da gerade wünschst von mir, das ist ökologisch eine Vollkatastrophe. Gibt es diese Gespräche? Wie gehst du damit um?
Also ich habe das ganz große Glück, dass dadurch, dass ich auch schon seit Stunde eins meiner hauptberuflichen Selbstständigkeit, die halt so von vornherein auf Nachhaltigkeit ausgerichtet war. Das heißt, das, was bei mir an Anfragen, sag ich mal, ankommt, ist schon sehr auf das ausgerichtet, was ich irgendwie auch mache von meinen Werten. Das heißt, es ist so ein 99% Match gibt es eigentlich. Also ich habe, glaube ich, noch nie so richtig die Situation gehabt, dass ich jetzt irgendwas ganz hart ablehnen musste oder in eine dolle Diskussion gehen musste. Das heißt, da persönlich habe ich das jetzt nicht so richtig erlebt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es eine große Herausforderung ist und dass man gerade auch in anderen Bereichen, wenn man jetzt vielleicht anfängt, man hat vorher noch, sag ich mal, klassische Aufträge gemacht, die noch nicht so richtig auf Nachhaltigkeit oder auf Werte ausgelegt waren und dann ändert man das Ganze, kommt man dann natürlich auf ganz andere Herausforderungen im Gespräch oder wenn man vielleicht einen Kunden oder eine Kundin hat, die nicht so weit sind und man da irgendwie diskutieren muss, habe ich auch in meinem Buch auch ein Kapitel zu, wo es halt dann, weil ich da jetzt nicht so 100% detailliert drauf eingehen kann, aber es hilft auf jeden Fall, nicht den Anspruch zu haben, bei so gewissen Punkten jetzt mit dem Hammer auf das Thema zu hauen und jetzt muss es halt irgendwie von jetzt auf gleich alles nachhaltig sein. Gerade wenn man merkt, dass der die Kundin da noch irgendwie in auch selber in einem Prozess ist oder da noch gar nicht stehen. Das heißt, da ist es wirklich von ganz großer Bedeutung, dass man die eigene Beratungskompetenz gut aufbaut. Also dass man wirklich sicher ist in dem, was man vermittelt und in dem, was man irgendwie auch verkauft, in Anführungsstrichen, also dass man da auch wirklich erklären kann und sich jetzt nicht so durch eine kleine Gegenaussage dann irgendwie ausspielen lässt und dann vielleicht dann gar nicht mehr wirklich Sachen beantworten kann oder dann keine richtige Antwort darauf hat. Also da wirklich eine gewisse Professionalität und Expertise aufbauen, gerade bei halt Projekten, die so knackig sind. Und was ich durchaus habe, ist natürlich auch dieser Punkt Budget und was man, also wie viel Nachhaltigkeit man sich leisten kann. Und da finde ich halt auch total wichtig, wieder sich Gedanken zu machen über Zielgruppe, über wie viel erreicht man mit dem Thema und so weiter. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer NGO zusammenarbeite, die für gewisse Punkte nicht so viel Mittel haben oder wo man weiß, gut, wenn sie jetzt das Geld nehmen, um da einfach nur ein Label noch drauf zu packen, damit man halt sagen kann, also wir wissen, es ist nachhaltig produziert, aber wir können jetzt noch mal extra Geld in die Hand nehmen für ein Label. Und dieses NGO könnte aber vielleicht dieses Geld viel besser nutzen für die eigentliche Arbeit, als jetzt dieses Label da drauf zu packen. Da gibt es halt so ganz viele verschiedene Abwägungssachen, die ich auch immer wieder begegne, ist, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so ganz 100% nachhaltig produziert, wie man sich das vielleicht wünscht, aber es ist eine NGO, die total wertvolle Arbeit macht und es ist total wichtig, dass diese Arbeit vermittelt wird und vielleicht gleicht sich das auch aus, dass was der Nutzen von der Message ist oder von den Werten, die dann auch transportiert werden. Natürlich sollte das jetzt nicht in einem ganz krassen Clash stehen, wie das produziert ist und was vermittelt wird, aber da kann man halt auch immer so ein bisschen, ja, ausbalancieren, was am Ende auch so der Outcome ist und wie weh tut es in Bezug auf Nachhaltigkeit und wie hoch ist der Mehrwert in dem Bezug, was man vermittelt. Und genau, es gibt halt einfach sehr viele Abstufungen, was für ein Gespräch man begegnen kann von wirklich Leuten, die dann sagen, oh nee, wir wollen gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben, bis hin zu, wir haben voll Bock drauf, aber wir können uns das nicht leisten oder take my money und wir machen jetzt alles nachhaltig. Also, wobei das auch nicht so ganz die Realität ist, dass man dann schon schnell bei Greenwashing. Aber ja, aber es hilft auf jeden Fall, sich einfach grundsätzlich in der Beratung sicher zu sein und in den Gesprächen sicher zu sein, womit man es eigentlich zu tun hat, also dass man da eine Expertise hat. Und da kann man jetzt auch nochmal eine Brücke zum Designprozess ziehen. Das heißt, wenn ich das wiederum auch alles gut in den Designprozess einarbeite, kann ich auch viel früher schon so Reibereien bei diesem Thema irgendwie auch begegnen und das ein bisschen schon vorher entschärfen, nicht erst in der Situation, wo es ansteht, weil es dann manchmal schwierig ist, dann auch zu lösen. Das heißt, da schließt sich auch nochmal so ein bisschen der Kreis, dass es halt wirklich wichtig ist, die Nachhaltigkeit in den Designprozess auch wirklich gut zu etablieren. Genau.
Es sind einfach so viele Abwägungen und so viele Aspekte, die du da erwähnst. Ich finde es super spannend. Was ist denn für dich so die Definition von nachhaltigem Grafikdesign?
Ja, also für mich ist einfach, dass ich versuche, das mit einem möglichst hohen Nutzen sowohl für die Umwelt als auch für die Zielgruppe zu gestalten. Also natürlich kann jetzt eine Zielgruppe auch was total Schädliches sein. Ich kann jetzt auch ein ökologisches Produkt für Coca-Cola gestalten und das dann am Ende den Nutzen erfüllt. So meine ich es natürlich nicht. Aber vielleicht trifft es dann vielleicht gar nicht unbedingt Nachhaltigkeit, aber werteorientiert. Also dass halt wirklich man werteorientiert arbeitet und das in alle Richtungen. Und da kommt man auch schon wieder zu dem Punkt, dass man sein Warum kennt. Also wenn ich halt weiß, warum ich die Sachen mache und warum meine Werte sind, wie sie sind. Und die können auch bei Leuten unterschiedlich sein. Also wir beide haben sicherlich auch unterschiedliche Werte in unserer Zusammenarbeit, die aber trotzdem auf das gleiche Konto irgendwie drauf einzahlen. Und das heißt, da ist es total wichtig, sich Gedanken drüber zu machen. Und wenn man das halt hat, das ist halt für mich eigentlich nachhaltiges Grafikdesign, dass man da auch wirklich sich seiner Verantwortung auch bewusst wird. Also einmal dieses Werteorientierte und dann auch seiner Verantwortung als GrafikdesignerInnen bewusst zu sein. Weil viele denken so, ah ja, ich bin ja das letzte Glied in der Kette und man sagt mir einfach nur, was ich gestalten soll. Und das ändert ja jetzt nichts, aber es ändert halt eben doch was, weil genau wir halt die sind, die Werbung machen, die Produkte vermarkten, die Ideen vermarkten. Und wenn man da halt einfach wirklich werteorientiert arbeitet und seinen Werten treu bleibt, kann man da einfach schon echt viel mit ausrichten. Und das ist, glaube ich, einfach für mich, für dieses werteorientierte Arbeiten auf allen Ebenen. In der Zusammenarbeit mit KundInnen, in der Produktion, in meiner eigenen Vermarktung, in meiner Positionierung, dass das dann halt so durchzieht.
Ja, und dieses, ich bin das letzte Glied in der Kette, hast du ja letztlich irgendwo auch selbst in der Hand, welche Position du dir selbst zuschreibst und in welche Position du dich bringst. Ob du sagst, ja, upsie, ich bin das letzte Glied in der Kette, ist jetzt so. Oder ob du eben sagst, nee, ich habe mir die Kompetenzen drauf geschafft, ich positioniere mich mit dieser spezial zusätzlichen Expertise und ich bringe die mit in meine Profession ein.
Ja, absolut. Und da ist dann auch total wichtig bei dem Thema Positionierung, wie scharf man sich auch positioniert. Also ich kann auch verstehen, dass man dann irgendwie vielleicht Sorge hat, dass man dann vielleicht gewisse KundInnen nicht mehr bekommt oder keine Aufträge bekommt. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man einfach nur ganz normal auf dem Markt als im Bereich Werbung arbeitet. Aber dass man zum Beispiel auch guckt, okay, ich positioniere mich im Bereich Nachhaltigkeit, aber in meinem Portfolio habe ich noch Aufträge für die Automobilindustrie, weil ich da mal irgendwie einen richtig fancy Auftrag gemacht habe. Und das ist die Frage, oder man wundert sich dann, okay, ich bekomme jetzt immer noch nur Aufträge von so Leuten, die halt die Umwelt zerstören oder von Unternehmen, die die Umwelt zerstören und nicht so richtig von NGOs oder Unternehmen, die was Gutes tun. Und natürlich fühlt sich ein umweltzerstörerischer Konzern bei jemandem immer noch wohl, der halt genau diese Arbeit im Portfolio hat und dann auch noch Nachhaltigkeit macht. Und natürlich kommt eine ernsthafte NGO nicht wirklich zu einem, wenn halt der Anspruch an Nachhaltigkeit irgendwie eigentlich im Widerspruch mit dem Portfolio und den Arbeiten steht. Also das heißt, da ist dann vielleicht auch nochmal so ein guter Tipp bzw. Hinweis, sich wirklich, wirklich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wen man mit seiner Außenkommunikation anspricht und wie scharf die Positionierung ist. Also das ist, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wenn die nicht super scharf ist, dass es falsch ist. Also das muss man halt einfach abwägen. Aber wenn man den Anspruch hat, mehr Aufträge in so einem Bereich zu bekommen oder mehr in so eine Richtung zu arbeiten, das total Key-Element ist, was ich kommuniziere und wie klar ich kommuniziere, wofür ich stehe und was meine Werte sind.
Das heißt, die Unternehmen, die hier gerade zuhören, die sagen, wir möchten Öko- und soziales Grafikdesign. Pia ist eure Person dafür. Und bevor wir gleich schon zu den Abschlussfragen kommen, du erwähnst in deinem Buch noch, dass Organisation und Netzwerke ein total großes Thema sind für DesignerInnen, für Menschen, die in den Designprozess involviert sind. Wie meinst du das? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausführen.
Ja, also einerseits basiert da auch so ein bisschen meine Selbstständigkeit drauf. Also das heißt, wenn jetzt vielleicht Leute zuhören, die sich auch gerade selbstständig machen, und man vielleicht sogar auch sein Portfolio mit gewissen Projekten irgendwie auch arbeiten möchte oder das integrieren möchte, kann man total gut im ehrenamtlichen Bereich mit Organisationen zusammenarbeiten und vielleicht auch eine gewisse ehrenamtliche Zeit für NGOs aufbringen, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren und kann dann halt sagen, okay, ich mache für die vielleicht eine Webseite oder ich mache einen Flyer oder ich helfe bei dem nächsten Poster oder wie auch immer. So auf der Ebene kann man einfach mit NGOs sein Portfolio auch ein bisschen aufarbeiten und natürlich auch durch das Engagement diese NGOs auch unterstützen. Das ist das eine. Dann hat man aber auch, beziehungsweise ich hatte vorweg gesagt, dass meine Selbstständigkeit darauf auch beruht hat, weil ich eben darüber auch total viel, also bevor ich meine Selbstständigkeit wirklich 100% gestartet habe, mich im Zero-Waste-Bereich, wo du auch schon gesagt hast, wo wir uns auch irgendwie, worüber wir uns kennengelernt haben, da einfach voll viele NGOs kennengelernt und hatte irgendwie schon so ein Netzwerk, mit dem ich in meine Selbstständigkeit gestartet bin, eben weil ich mich vorher auch viel ehrenamtlich engagiert habe und das wirklich ein sehr wichtiger Startschuss auch für meine Selbstständigkeit war, dass ich jetzt nicht einfach angefangen habe und dann mir erst Gedanken darüber gemacht habe, mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten, sondern die Leute eigentlich schon von vornherein um mich rum hatte. Das so noch dazu. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite eben auch Organisationen, mit denen man sich einfach vernetzen kann oder auch Verbände, mit denen man zusammenarbeiten kann, um einerseits Wissen auszutauschen, Expertise auszutauschen, Hilfe zu finden, oder auch sich an gewissen Werten auch orientieren zu können. Also es gibt dann Verbände oder Gruppen, die halt auch gewisse Regelwerke oder gewisse Manifeste aufstellen, woran man sich halt orientieren kann. Es gibt zum Beispiel das Sustainable Web Manifesto oder irgendwie so heißt es. Ich hab gerade den Namen, also ist so spontan richtig parat, aber auf jeden Fall haben die halt so, ich glaube, 7 Kernprinzipien aufgestellt, woran man sich im Web orientieren kann. Und das hilft halt total, dann halt auch solche Organisationen oder Verbände halt auf dem Schirm zu haben. Und dann gibt es auch Systems for Future, zum Beispiel auch eine Gruppe, die sich bei mir aus meinem System Design Master aus dem Jahrgang vor mir gegründet hat, die halt systemisch arbeiten und an systemischer Transformation arbeiten, mit dem man auch wirklich ganz aktiv Dinge machen kann und umsetzen kann. Oder auch Creatives for Future, wo halt wirklich viele Kreative zusammenkommen und da auch tatsächlich aus verschiedenen Richtungen, ursprünglich als Grassroot-Bewegung, jetzt als Verein aus verschiedenen Richtungen arbeiten. Also ich kann einerseits, kann ich dort Hilfe finden, unter anderem gleichgesinnten Kreativen. Ich kann aber auch mich ehrenamtlich engagieren für die Organisation oder für andere Gruppen aus dieser For-Future-Bewegung. Ich könnte aber vielleicht sogar auch an einer Ausschreibung teilnehmen mit dem Verein und kann darüber auch einen Auftrag vielleicht finden. Also es geht natürlich auch bei anderen Vereinen, nicht nur bei Creative for Future. Also da gibt es wirklich auch verschiedene Möglichkeiten, dann auch über so Organisation, Expertise, Aufträge, Ehrenamt, also so verschiedene Sachen einfach machen zu können. Aber vor allem auch sich mit Gleichgesinnten auch auszutauschen und nicht zu merken, dass man nicht alleine etwas auf das Thema betrifft. Genau, ja, ich hoffe, dass das die Frage zu den Organisationen gut beantwortet und dass da dann viele auch was mitnehmen können.
Ja, total. Ich suche das Manifest auch noch mal raus und pack's in die Shownotes. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Und wir sind schon bei den Abschlussfragen angekommen. Du machst ja in deiner Arbeit ganz viel schon zum Thema Nachhaltigkeit. Was tust du denn persönlich auch darüber hinaus, also in deinem privaten, persönlichen Alltag, für das Thema Nachhaltigkeit?
Ja, sehr viel tatsächlich, weil damit hat es auch angefangen. Also es bin so von dem Privaten ist die Nachhaltigkeit ins Berufliche gegangen. Aber was ich auf jeden Fall immer mache, wenn ich irgendwas kaufen muss, also unabhängig von jetzt existenziellen Sachen wie Lebensmitteln, aber müsste ich mir jetzt hier gerade einen Wasserkocher, müsste ich mir jetzt einen neuen Wasserkocher kaufen, ist für mich immer die erste Stelle zu gucken, wo kann ich das Secondhand kaufen? Oder hat jemand noch irgendwas, was ich nutzen kann? Oder kann ich den vielleicht doch überhaupt erstmal reparieren? Also, dass man halt wirklich guckt, wie man mit den Ressourcen um sich herum arbeitet. Und ja, also ich bin auf jeden Fall Stammgast bei Kleinanzeigen. Also wenn ich irgendwas brauche, gucke ich echt immer, wie kann ich das irgendwie Secondhand bekommen. Und man kann vielleicht dann auch, wenn man die Möglichkeiten hat und in der Stadt wohnt, dann in Gebrauchtwarenkaufhäuser gehen und so weiter. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten, Sachen auch Secondhand zu bekommen und vor allem in Bezug darauf auch gewissen Dingen auch eine gewisse Zeit zu geben. Also wenn man das natürlich schnell, schnell alles jetzt gleich braucht, dann ist nachhaltig dann manchmal auch ein bisschen schwieriger, beziehungsweise gebraucht auch schwieriger. Aber wenn man sagt, okay, es muss vielleicht nicht jetzt sein, ich gebe dem ein bisschen Zeit, dann ja, findet man vielleicht auch mal was. Also so eine funny Story ist da bei mir, dass ich immer dachte, ah, ich habe eigentlich mal Bock auf einen Soda-Stream. Dachte mir, ah, aber gebraucht sind mir die auch noch zu teuer und habe das dann so ein bisschen liegen lassen. Und dann eine Woche später oder so, ich habe halt bei mir in der Straße um die Ecke sowas, wo Leute immer Sachen zu verschenken rausstellen, stand einfach ein Soda-Stream auf der Straße, der noch funktioniert hat, noch mit einer Gaskartusche und einer Glasflasche drin. Und so finden dann Sachen irgendwie auch manchmal zu einem. Funktioniert natürlich in der Stadt gut, aber genau, bei mir ist es echt hauptsächlich super viel gebraucht und Secondhand kaufen und das wirklich auch zu versuchen, das so ein bisschen auf die Spitze zu treiben und da, ob es Kleidung ist oder ob es elektronische Geräte sind oder was auch immer. Also es geht bei mir wirklich bis ins Kleinste, dass ich versuche, das irgendwie gebraucht zu bekommen und dann auch wiederum Sachen, die ich dann vielleicht loswerde, auch dann natürlich für andere anzubieten und zu verkaufen. Genau.
Voll gut. Also was auch mega gut funktioniert, wenn man nicht gerade in der Stadt wohnt, wo man jetzt super, super viele Angebote hat, so kleinanzeigenmäßig, sind so Nachbarschaftsgruppen. Also es gibt ja auch von nebenan.de und so weiter und ich weiß nicht, wer noch Facebook nutzt, aber es gibt ja auch Facebook-Gruppenlokale. Und wir haben zum Beispiel bei uns hier so in der Nachbarschaft, im Ruhrgebiet sagt man nicht Kiez wie in Berlin, ich weiß immer noch nicht genau, was man sagt, bei uns im Blog. Aber wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und immer, wenn jemand irgendwas aussortiert oder wenn irgendjemand irgendwas braucht, wird da einfach reingeschrieben und es ist einfach super.
Ja, ich kenne das bei mir auch aus der Heimat, also Niedersachsen auch auf dem Dorf so, da ist dann auch, gibt es dann WhatsApp- oder Telegram-Gruppen, wo dann auch wirklich Leute verschenken, tauschen oder sich zum Ausleihen suchen. Also Ausleihen ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Faktor. Also gerade auch, wenn man vielleicht in einer kleineren Wohnung wohnt, kann man sich auch immer fragen, wenn man jetzt irgendwie, was auch Tools im Handwerk betrifft und so weiter. Man braucht jetzt eine Bohrmaschine. Muss man sich jetzt wirklich, selbst wenn sie gebraucht ist, diese Bohrmaschine kaufen? Oder kann man auch in der Nachbarschaft auch einfach fragen, ob man mal was ausleihen kann? Und das gibt's ja auch, kann alles Mögliche sein. Kann auch ein großer Topf sein oder eine Wokpfanne, die man vielleicht nur einmal braucht. Also muss halt auch, vielleicht auch ein sehr, also was ich auch versuche, mir immer wieder zu sagen, dass ich auch, was ich nutze, auch nicht alles immer zwangsläufig besitzen muss, sondern mir das vielleicht auch mit anderen teilen kann, ausleihen kann. Manche Sachen kann man vielleicht auch mieten und genau, also das ist auf jeden Fall auch dann eine Kostenersparnis dann auch.
Und absolut. Genau. Und um das Ganze nochmal so auf den Unternehmenskontext zu übertragen, das funktioniert grundsätzlich auch für Unternehmen, also jetzt vielleicht nicht für Waffeleisen und Wokpfannen, aber das Ganze funktioniert auch für Geräte, die Unternehmen vielleicht nicht ständig brauchen, sondern nur phasenweise und so weiter und so fort. Also sich da vielleicht auch einfach mal mit den, ich sage mal lieber KollegInnen oder MitbewerberInnen als eine Konkurrenz, sich einfach mal mit anderen Leuten aus der Branche einfach austauschen und sagen, sag mal, benutzt du dieses Gerät die ganze Zeit? Das ist erstmal, so wie wir es aktuell kennen, voll unkonventionell. Aber ich glaube, dass das richtig gut funktionieren kann.
Ja, auch gerade was Geräte betrifft, so wie auch Laptops und so weiter, die kann man dann vielleicht auch refurbished kaufen und wenn sie ausrangiert werden müssen, kann man sie vielleicht auch wieder ins System geben oder vielleicht sogar auch spenden an Organisationen, die das dann halt an Menschen geben oder an Organisationen weiterleiten, wo halt genau diese Geräte auch gebraucht werden, wo halt nicht dann unbedingt die finanziellen Mittel zu sind. Also man kann Dinge und gerade elektronische Geräte, also das ist echt so, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Podcast-Folge zu aufnehmen, aber da auf jeden Fall echt wichtig, da achtsam mit den Ressourcen umzugehen und irgendwie auch zu gucken, was habe ich in meiner Schublade, was da vielleicht schon ewig versauert und was kann man irgendwie vielleicht weitergeben und oder reparieren oder wie auch immer. Genau, aber reparieren, leihen, tauschen, Gebrauch, das ist so, kann man auch relativ viel anwenden.
Total. Und Stichwort Achtsamkeit mit Ressourcen. Du hast die Ehre, eine Wochenchallenge für unsere ZuhörerInnen aufzustellen. Was dürfen die Menschen, die Lust haben, mitzumachen, in dieser Woche mal zum Thema Nachhaltigkeit ausprobieren in ihrem Arbeits- oder
Ich habe es gerade
Privatalltag?
ja schon so ein bisschen angedeutet, aber wo wir gerade bei elektronischen Geräten waren, es ist auch eine kleine Challenge, vielleicht auch an mich selber nochmal, wirklich zu gucken, hat jetzt vielleicht nicht so 100% mit Design was zu tun, aber das können alle machen, egal in welchem Beruf sie sind, die gerade diese Folge hören, dass man mal die Schublade aufmacht und mal schaut, wie viele elektronische Geräte vielleicht in der Schublade versauern. Gerade sind das ja gerne mal Handys oder kaputte Handys oder auch Kabel oder vor allem Dinge, die irgendwie auch einen Akku haben, wenn man sie wirklich nicht mehr braucht, die wirklich nicht mehr, also wenn sie noch funktionieren könnten, nur repariert werden, reparieren lassen und vielleicht irgendwie auch weitergehen, wenn es nicht mehr funktioniert, auch einfach wirklich an entsprechende Recycling-Annahmestellen geben. Es gibt an manchen Stellen auch vom NABU so, also manchen Cafés, da kannst du bestimmt auch eine Übersicht, wo es was gibt, wo man eben auch Althandys und Altgeräte abgeben kann. Ich glaube auch, dass jeder Laden, der diese Dinge verkauft, die auch annehmen muss, dass halt die Ressourcen davon wieder in den Kreislauf kommen. Also ich glaube, da ist auch umwelttechnisch sehr viel mitgeholfen, wenn wir alle mal unsere Handys und so weiter aus der Schublade holen und sie wieder dem Kreislauf zuführen, weil das wirklich sehr, sehr wertvolle Ressourcen sind. Und die Aufgabe nehme ich mir auf jeden Fall auch nochmal mit, weil ich auf jeden Fall weiß, dass da noch mindestens ein altes Handy in der Schublade liegt, was jetzt so langsam auch mal wieder dem Kreislauf zugeführt werden möchte. Ja,
Ja,
genau.
ihr seht es gerade nicht, aber ich grinse etwas verlegen. Wir sind ja vor einer Weile umgezogen und ich habe mittlerweile eine ganze Kiste mit Elektrogeräten, die ich eigentlich mal wegbringen, weitergeben muss. Also danke für die Challenge, wird dann erledigt.
Sehr gut. Dann haben wir wirklich alle eine Challenge für die Woche. Das ist doch sehr gut. Und das
Genau.
kann man am besten auch Leuten sagen. Und da kann man sich vielleicht auch wieder so ein bisschen, um sich das leichter zu machen, auch vernetzen, sag ich mal, beziehungsweise unter Freundinnen auch irgendwie vielleicht ein bisschen austauschen. Das heißt, wenn man irgendwo auch hingehen muss, um das zu machen, kann man ja auch vielleicht jeder gleich noch ein, zwei Personen Bescheid sagen und sagen, ey, ich gehe da hin und ich bringe mein Handy dahin, um das recyceln zu lassen, hast du nicht auch noch 1 bis 10 Handys in der Schublade, die weg müssen und kann das dann irgendwie auch gleich noch den Abwasch für andere ohne viel Aufwand dann auch noch mit erledigen und darf
Ja.
halt auch noch ein bisschen für Achtsamkeit sorgen, genau,
Das
um
finde
das
ich schön.
noch mal mehr zu multiplizieren, ohne großen Aufwand.
Das finde ich schön. Pia, es war total schön mit dir. Ganz zum Schluss, wer mit dir in Kontakt treten möchte oder mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wo finden unsere ZuhörerInnen dich am besten?
Am besten funktioniert das über meine Webseite. Das ist, wie ich heiße, also www.pia-weißenfeld mit Doppel-S.de, also pia-weißenfeld.de. Aber ansonsten habe ich auch LinkedIn und Instagram, da findet man mich auch unter meinem Namen und genau dort findet man auch E-Mail und so weiter. Und da kann man mich gerne auch, wenn es noch weitere Fragen zu dem Thema oder zum Buch oder wie auch immer gibt, auch immer gerne kontaktieren. Also nicht nur, wenn es jetzt um potenzielle Zusammenarbeit geht, sondern auch wenn es im Austausch oder man mal irgendwie einen Tipp oder einen Hinweis braucht, dann kann man sich auch jederzeit gerne wenden.
Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und euch da draußen danke fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder.
Ja, danke schön und danke auch fürs Zuhören an alle da draußen.